Herzlich willkommen zu Defner & Chapitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defner, Dietmar Defner.
Mein Name ist Chapitz, Holger Chapitz.
Defner & Chapitz wird Ihnen präsentiert von XTB, Ihrem professionellen Partner im Online-Trading. Über 4000 Finanzinstrumente zu günstigen Konditionen, darunter CFDs auf Währungen, Indizes, Rohstoffe und Kryptowährungen sowie echte Aktien und ETFs. Testen Sie jetzt das kostenfreie Demokonto unter xtb.com. 79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Episode 123, lieber Defner.
1, 2, 3 im Podcast, große Keilerei.
Und wie
Fragezeichen.
Mit einem Karlau, oh Gott. Überhaupt schön, dass du da bist, weil du bist ja ein Benutzer des öffentlichen Nahverkehrs und bist ja mit dem Fahrrad noch nicht so häufig hier angekommen. Und heute hatten wir ja Streik. Letzte Woche hatten wir ja schon das als Bär der Woche, die 4,8% Lohnforderung von Verdi. Und heute haben sie gleich mal einen
Heute haben sie gleich mal ab 3 Uhr bis 12 Uhr der komplette öffentliche Nahverkehr bis auf die S-Bahn in Berlin gestreikt. Und nicht nur in Berlin, sondern in ganz vielen Städten in Deutschland. Mhm. Es ist schon eine Frechheit, finde ich, gerade in diesen Corona-Zeiten, gerade wo jetzt die Schüler, ich finde jetzt die Schüler zum Beispiel, die zur Schule müssen und alle, die sie jetzt wieder umtun müssen und nach den vielen entbehrungsreichen Monaten gucken müssen. Ich bin heute mit dem Fahrrad gefahren, mir hat es gut getan letztlich.
Das letzte Mal hast du ein Bild gemacht.
Das letzte Mal habe ich eine Instagram-Story draus gemacht.
Der Fahrrad, Foto, der Mann mit den Eisenwaden fährt.
Ich bin wieder die gleiche Route gefahren. Es ist schon schön so vom Prenzlauer Berg runter, dann Hackescher Markt über die Museumsinsel hier.
Und wieder ohne Helm.
Unter den Linden, oder? Nicht, ja, ohne Helm. Ich habe keinen Helm. Ja. Nur beim Mountainbiken in Tirol benutze ich einen Helm.
Also insofern gab es wenigstens was zu sehen. Du musst heute nett zu mir sein, nicht nur, weil ich nicht voll bei Stimme bin. Die Saison hat angefangen beim Fußball, der Sohn. Und da habe ich geschrien und dann haben wir ja auch am Wochenende haben wir gegen Leverkusen gespielt. Da musste man auch etwas lauter werden. Deswegen ist die Stimme etwas...
Bayern hat ja direkt verloren, ja. Also historisches Ereignis. Ja. Passiert auch mal.
Ja. Ja. Und warum du auch noch nett sein musst... Wir haben 30 Jahre Wiedervereinigung. Wir beide, der Ossi und der Wessi. Wir sind ein Podcast von Ost und West. Das ist super, oder?
Wunderbar. Soll mal einer sagen, die Ossis bringen es zu nichts her.
Ja, das wird auch heute ein Thema sein. Da habe ich nämlich einen Bullen bzw. Bären mitgebracht.
Wunderbar. Dann haben wir natürlich Tesla. Wie immer in diesem Podcast fast, ja, und war ja dieser Battery Day dann gerade letzten Dienstag kurz nach unserem letzten Podcast natürlich, den müssen wir auch schon noch ganz kurz erwähnen. Die Erwartungen waren ins Unermessliche vorher gestiegen, da musste dann selbst Elon Musk vorher bremsen und danach ist die Aktie dann auch wieder abgeschmiert, aber sie holt sich ja schon wieder, also von daher.
Bei über 400
genau,
wieder.
Die Dips sind immer wieder Einstiegskurse, aber beachtlich, also viele hatten sich einfach mehr erwartet, muss man sagen. Und was nicht kam, war zum Beispiel diese Millionen-Meilen-Batterie, mit der viele gerechnet hatten. Die wurde nicht vorgestellt. Aber immerhin versprechen sie für in etwa 3 Jahren eine Batterie, die um 56% billiger sein könnte und 54% mehr Leistung hat. Und das ist ja schon mal was. Und damit wollen sie dann $25.000 Tesla anbieten. Also das ist durchaus schon wirklich eine Vision, das in 3 Jahren zu schaffen. Das wäre großartig, das wäre wirklich ein Quantensprung dann, um E-Mobilität in breiten Massen dann durchsetzen zu können. Und was ich auch noch beachtlich fand, das Langfristziel, das sich Elon Musk gesetzt und ausgegeben hat. Langfristig will er 20 Millionen Teslas pro Jahr bauen und verkaufen. Das ist natürlich, da sagte mir Jürgen Pieper bei mir im Weltfernsehen im Interview, das wäre natürlich ein ambitioniertes Ziel.
Aber das wäre die Bewertung. So, das ist die Bewertung, die dahin ist.
Das wäre so viel. Wie Toyota und VW, also die beiden Weltgrößten, heute zusammen verkaufen. So viel wäre das dann. Aber ich habe ja schon mal hier die Rechnung aufgemacht. Ich habe nochmal nachgeguckt. Damals war diese Rechnung, die Motley Fool ja gemacht hatte, mit 15 Millionen berechnet. Und ja,
das ist 5 Millionen ist dann der Maskaufschlag, das immer ein bisschen mehr gibt.
Also insofern. Naja, aber von daher, es ist ein Langfristziel, hat es nicht beziffert, wann er das erreichen will, aber wie gesagt, der Markt wandelt sich rapide.
Und Batterien, muss man ja sagen, ist ja das Ding, was das Elektroauto entweder erschwinglich macht oder nicht erschwinglich macht. Das ist ja wirklich das zentrale Element eines E-Autos. Genau. Und gestern habe ich mit dem Kollegen Sommerfeld telefoniert, der fuhr mit einem Renault Zoe über die Autobahn und es ist das meistverkaufte Auto in Deutschland, 12.000 Stück. Und er fuhr 85 Kilometer, während wir telefonierten, mit 100 km/h. Und seine Batterie ging 185 Kilometer runter. Und er musste fürchten, dass er nicht zu Hause ankommt, weil er die Kiste nirgendwo auf der Strecke zwischen Mecklenburg-Vorpommern und Berlin aufladen konnte. Und da merkte man, wie wichtig so eine blöde Batterie ist.
Aber Renault Zoe ist natürlich echt ein super günstiges Auto.
Aber nicht für die Autobahn.
Das ist wirklich ein Stadtauto. Ja. Das ist so ein Zweitwagen, klassischer Zweitwagen, mit dem du in die Stadt fahren kannst, wieder zurück und dann schön in der Garage auflädst. Ne?
Kostet nur 11.000, wenn du die ganzen Boni mitnimmst.
Wenn du die Boni mitnimmst, 11.000? Das ist natürlich ein Schnapper. Und deswegen, das ist ja ausverkauft. Auch der E-Up, der wird schon gar nicht mehr, werden schon keine Bestellungen mehr angenommen. Und deswegen wäre so ein $25.000 Tesla, das ist dann was anderes als ein Renault Zoe. Das ist auch komplett autonom fahrendes Auto, verspricht er. Und das ist natürlich dann auch was mit einer ordentlichen Reichweite und so weiter. Und Tesla will ja einfach viel stärker dann in die Batterieproduktion einsteigen und hat auch viele Details für Ingenieure, die sich da begeistert haben, dann wie er künftig Batterien fertigen will und so weiter. Auch Batterien mehr als Teil der Karosserie verstehen und so weiter, dass man auch da Karosserieteile wieder einspart. Er will auch in eigene Siliziumförderung investieren. Sie hätten sich schon Vorhaben in den USA gesichert.
Schön.
Und das hat ja dann übrigens die Siliziumaktien, wie Siliziumförderer, abschmieren lassen, weil da gab es ja vorher auch die Fantasie, dass möglicherweise
mit wem wir zusammenarbeitet und hier und da.
Gab es ja auch von euch im Vorfeld einen großen Artikel, wo auch ein paar Albemarle wurde da zum Beispiel genannt. Ja, als der
ist auch einer der Tenbecker-Ideen.
Ja. Und Albemarle habe ich auch im Depot und ein paar andere Lithium habe ich Silizium gesagt? Nee, Lithium. Lithiumförderer.
Silizium ist im Transistor drin.
Nein, das ist was anderes. Lithium. Also wir wollen hier nicht durcheinander kommen. Lithiumförderer, die erholen sich jetzt aber auch schon wieder, aber sind erstmal abgeschmiert nach dem Battery Day. Und ich glaube, da ist aber auch im Potenzial, selbst wenn Tesla das irgendwann selber macht, und das würde ja auch vollkommen Sinn ergeben. Sie haben ja auch viel Geld, um solche Vorhaben dann selber zu erschließen. Aber all die anderen brauchen ja auch ganz viele Batterien. Und für viele andere sind Batterien meines Erachtens einfach die bessere Anwendung als Wasserstoff. Da haben wir ja schon oft drüber diskutiert.
Und da bin ich nicht so. Also es gab jetzt eine Studie von Bank of America, die haben gesagt, 11 Billionen Marktpotenzial für Wasserstoff. 11 Billionen. Alleine 3 Billionen aus dem Wasserstoff und 11 Billionen bis 2050 aus der Infrastruktur. Also da würde ich nicht sagen, dass es ein kleiner Markt ist. Aber ich würde beides machen. Warum nimmst du nicht einfach ein paar Batterie-ETFs? Da haben wir ja 3 gehabt, auch in der Geschichte. Und dazu nimmst du noch irgendwie ein Wasserstoff-Ding.
Gut, man kann beides machen. Aber ich glaube einfach, stärker ist letztlich Batterie, weil in der Spiegelgeschichte, die hatten auch zum Battery Day was und dann ein bisschen mehr über Batterien auch nochmal grundsätzlich geschrieben. Da sagt ein Batterieexperte, der Herr Fichtner von der Forschungsgruppe Festkörperchemie am Helmholtz-Institut Ulm, der sagt, bei Wasserstoffantrieb kommen nur 15-20% der eingesetzten Energie wirklich auf die Räder. Bei Akkus sind es 70-75%. Ohne leistungsfähige Batterien kann die Energie- und Mobilitätswende nicht gelingen. Also das ist das Entscheidende, die Energieeffizienz, die ist einfach
ist
bei den Batterien.
So, aber jetzt siehst du, du hast
die
gar
werden
nicht
noch
genug,
effizienter, die Batterien, das sehen wir jetzt bei der Leistungssteigerung.
Ja auch. Aber wenn du jetzt guckst, du hast das Speicherproblem und das Speicherproblem wirst du, wenn du nicht irgendwie alle E-Autos dieser Welt über irgendwelche, wie auch immer, Verbindungen an dieses Netz anschließt, wirst du das Speicherproblem nicht loswerden. Hast du lieber einen Wasserstoff, was dann produziert wird, vielleicht mit einer etwas niedrigeren Energieeffizienz, als dass du irgendwie negative Strompreise hast, weil du den
das
Strom nicht abnehmen kannst.
Für die überschüssige Energie
und das
gebe ich dir
immer
recht.
Geben.
Aber, und damit kannst du dann Stahlwerke betreiben und so weiter und so fort. Aber für
Flugzeuge,
Massenverkehr und so weiter, da brauchst du Batterien. Und Elon Musk hat beim Battery Day auch gesagt, dass wir in 20 bis 25 Terawattstunden Batterieproduktion, keine Ahnung, wie viel das ist, kann ich mir nicht vorstellen, pro Jahr für die nächsten 15 bis 25 Jahre brauchen, um den Übergang der Welt zu erneuerbaren Energien zu schaffen. Also ich glaube, im Wesentlichen liegt in der Batterie die Lösung und da gibt es ja auch viele, dass sie eben rohstofffreundlicher werden, auch viele, da sind die Deutschen auch vorne mit dabei und so weiter, da wird sich viel tun in der Effizienz, in der Speicherfähigkeit und dann wird es der große Durchbruch. Und dann kommt jetzt nochmal die Politik dazu. Kalifornien hat gesagt, bis 2035 wollen wir dann keine Neuwagen, keine Verbrenner mehr genehmigen.
Genau,
und
das hat der Söder Markus auch gleich gesagt.
Der Söder hat sich angeschlossen, ja.
Den hatten wir bei uns beim Welt Summit Vienna. Wir haben jetzt regelmäßig, wir haben jetzt diesen klassischen Weltwirtschaftsgipfel von der Zeitung Welt mit den großen Buchstaben und das hatten wir immer einmal in Berlin pro Jahr und dann haben wir jetzt auch so Weltsummits in Wien und einen in Paris und jetzt hatten wir den in Wien jetzt nur virtuell, weil wir da leider nicht hinfahren konnten und da war Markus Söder auch da und muss sagen, Der kann Kanzler, ist ein bisschen diesen Paternalismus, dass er den Leuten sagt, das musst du tun und das. Das ist ein bisschen nervig, das würde mich nerven, aber die Deutschen lieben ja, wenn einer kommt und sagt, so musst du es machen.
Nach Mutti.
Und so musst du es machen. Insofern, aber er, wirtschaftlich hat er wirklich Ahnung. Das ist das Faszinierende. Also er kann wirklich, der hat Ideen, wie man eine Forschungslandschaft anführt und wie man die Gelder in die richtigen Kanäle bringt. Der ist auch für Steuersenkung. Wobei da war eine Frage, wo dann gefragt, und wie wollen Sie es gegen finanzieren, heißt es dann Unternehmenssteuerreform, muss dann der kleine Mann mit höherer Mehrwertsteuer oder höheren Lohnsteuern. Und da kam er dann auch so ein bisschen so, naja, das finanziert sich selbst. Der Klassiker durchs Wachstum, was dann mehr kommt, finanziert sich die Steuerreform selbst. Und das haben wir in Amerika gesehen, das ist ja diese Reaganomics, das funktioniert eigentlich nicht. Wenn du die Steuern senkst, dann hast du halt weniger Einnahmen und ein Teil mag sich da selbst finanzieren, aber nie das Gesamte. Aber ich fand trotzdem, der Typ war wirklich eine großartige Performance gemacht. Und insofern würde ich jetzt meine, wenn ich jetzt wetten müsste auf den Kanzler, dann würde ich wahrscheinlich den Söder Markus nehmen.
Da würde ich natürlich mitwetten. Und ein Frange als Kanzler, das würde mir natürlich auch schon von der Landsmannschaft her sympathisch sein. Das ist ganz klar. Ja. Gut. Ja, und ja, ich meine, der Punkt in momentan in allen Bereichen, selbst mit seinen Teetassen, ne? Aber nochmal, dieses politische Ziel, bis 2035 keine Verbrenner mehr zuzulassen, das ist dann auch gerade für einen CSU-Kandidaten schon wirklich weit vorausgedacht. Gab es ja auch viel Widerstand, ja, wieder aus den anderen Autobundesländern, zum Beispiel aus Niedersachsen und von anderen. Aber ich finde, das ist, also ich meine, das sind 15 Jahre überhaupt, dass man überhaupt darüber noch diskutieren muss, ja, dass man dann immer noch Verbrenner zulassen will. Wo die Technologie jetzt da ist, ja, wo man sie nur noch auf die Straße bringen muss, ja. Also das finde ich wirklich eine Diskussion, die, also meines Erachtens müsste das viel früher sein, aber 2035 allerspätestens, und es wird kommen, da bin ich ganz fest davon überzeugt, aber bei Söder ist es natürlich jetzt hier auch, er öffnet sich hier weit für die Grünen, das ist ganz klar.
Hat er schon für Artenvielfalt mit den Grünen gestimmt, da ist er ja schon an den Grünen sogar vorbeigezogen und jetzt auch wieder. Also
nach dem Bienenvolksbegehren in Bayern.
Ganz genau, wunderbar.
Es liegt natürlich den Bayern und den Franken im Blut.
Die Bienen?
Die Bienen auch. Ja.
Die Bienen auch.
Meine Eltern haben ja auch Bienen. Ja. Mein Opa hatte die Imkerei bei uns begonnen, okay, auf dem Bauernhof. Und
kann man kaufen?
Mein Bruder kann man auch kaufen. Ja,
wie heißt der Honig? Komm, bestellen wir alle mal im Internet.
Den gibt es nicht im Internet. Den gibt es nur für ausgewählte Privatkonten. Ja.
Okay.
Also, aber das ist natürlich der beste Honig, den überhaupt.
Beste
Honig von Welt. Ja. Von okay. Welt. Ja.
Wunderbar. Habe ich was Neues gelernt?
Ja,
die Defner ist eine Bienen. Bienenvolk.
Ja, von den Bienen kann man viel lernen.
Das ist schön.
Fleiß und so. Und du bist ja wieder fleißig gejoggt. Das wird ja, vielleicht machen wir einen neuen Podcast raus. Ja? Eine Podcastlänge mit Holger Czapitz joggen.
Du kannst es auch mal machen. Also ich halte
nicht so lange aus.
Ich bin ja schon dreimal.
Ich halte keine Podcastlänge durch.
Es hat auch jemand geschrieben, wie schnell muss man denn rennen, als ich dann gesagt habe, man könnte das mal wieder machen. Und dann schrieb mir jemand, wie schnell muss man sein. Und dann hätte ich sagen sollen, dann nimm halt den Defner. Es war mit Silas, bin ich aus dem Schwarzwald, ein junger Mensch, also bei Instagram kann man das sehen, also der Mann, der hat selbst es geschafft, dass der Czapitz auf dem Selfie, was der gemacht hat, einigermaßen aussieht. Ich meine, ich gucke ja immer ein bisschen bekloppt, das wissen wir alle, ich gucke ja nicht so schön, der Defner hat ja immer das gleiche Lächeln und sieht immer gut aus.
Gleiche?
Und ich gucke ja in 80% der Fälle nicht so doll, aber der hat es geschafft, dass ich zumindest so semi-doll aussehe. Aber wir sind lang gejoggt und er hat mir erzählt, dass er durch uns, er hat immer so ein bisschen gefremdelt, soll ich jetzt kaufen, soll ich nicht kaufen. Er ist durch unseren Podcast, ist er in ETF-Sparplan. Und er hat mir als kleines Rendite-Dankeschön ein Glas Nutella geschenkt.
Und wir wissen
Glas Nutella.
Nutella, da fängt man den Czapitz. Übrigens, mit Nutella fängt man auch Mäuse.
Ja. Ja,
hat neulich auf der Terrasse eine Maus und die habe ich jetzt mit Nutella gefangen. Okay. Ja.
Aber ist noch kurz zu Silas. Silas ist studiert BWL und Marketing. Und hat eine kleine Werbeagentur und ist wirklich, also wenn du solche Hörerinnen und Hörer hast, also bisher bin ich nur mit Hörern gerannt, aber dann denkst du dir so, wow, was sind das? So ganz großartig. Unterschiedliche Leute. Und ich glaube, mit denen, wenn du die hättest, wenn die gesamte Weltbevölkerung aus unserer Podcast-Hörerinnen und Hörer bestünde,
dann wäre die Welt eine bessere.
Dann wäre die Welt nicht nur eine bessere, sondern könnten wir auch ein bedingungsloses Grundeinkommen haben. Weil die alle irgendwie, die haben einen Drive, die haben alle Bock, was zu machen. Und das ist wirklich, und wir rannten da lang durch den Park am Gleisdreieck. Und er machte, während er rannte, machte der Bilder, da müsste ich wahrscheinlich 3 Stunden irgendwie Equipment aufbauen, damit ich das ähnliche Bild habe. Also ich habe das dann, das kannst du bei mir aussehen, so cool, diese Brücke am Gleisdreieck. Und man sieht, also wirklich, was wir für Leute haben, coole Menschen, die alle was Bock haben zu arbeiten, die alle irgendwie die Welt verbessern wollen und so weiter.
Aber bedingungsloses Grundeinkommen muss für alle funktionieren. Das ist genauso für Gesetze. Ja. Du kannst auch mit 90% der Bevölkerung auf Gesetze gegen Diebstahl und Mord verzichten. Aber es geht um die paar wenigen Prozent oder Promille, die sich nicht daran halten. Darum geht es bei Gesetzen, ja. Oder ja, bei Regelungen, die müssen für alle funktionieren. Und bedingungsloses Grundeinkommen wird sicherlich da. Die Diskussion brauchen wir jetzt an der Stelle
aber
nicht aufmachen.
Aber wer noch mit uns rennen will, der kann sich ja mal melden.
Der ist eingestiegen. Wann ist er denn eingestiegen und läuft das auch gut?
Der hat alles hoch und runter mitgemacht. Also ist relativ am Anfang mit rein und der hat wirklich schon 2018 einmal runter, dann wieder 19 das geile
wie
Jahr.
Wie alt ist er?
Dann 2020 runter. Oh, der war Mitte 20. Er hat in Rekordzeit sein Studium gemacht. Also das ist jetzt absolut der Anti-Chap jetzt gewesen, wenn es ums Studieren geht. Also ich habe ja irgendwie 34 Semester studiert. Aber es ist einfach wirklich faszinierend.
Großartig. Ja. Und er liegt im Trend. Und es gab heute eine Studie von der Aktion Pro Aktie. Die untersuchen auch regelmäßig die Aktienkultur in Deutschland und haben eine größere Umfrage gemacht. Und da ist rausgekommen, dass vor allem bei Menschen unter 25 Jahren das Interesse an Aktien deutlich gestiegen ist. Im letzten Jahr waren es nur 26%, die Aktien als Anlage nutzten. Dieses Jahr schon 39%. Und im Vergleich zu 2017 sind es 22% mehr, die in Aktien investieren bei den unter 25-Jährigen. Ja. Das ist also die,
und Sie lassen es 21, ich habe nochmal geguckt.
Die 21, neue Generation von Aktionären, die uns hier auch ganz viel hören und von denen wir ganz viel Feedback bekommen, die mit uns eingestiegen sind, auch mit unserem 85er-Podcast, wo wir am Anfang des Jahres ja nochmal auch speziell dazu motiviert haben, in ETF-Sparplänen und endlich einfach diesen ersten Schritt zu machen. Wer ihn immer noch nicht getan hat, macht den einfach. Und sagt nicht, oh, jetzt sind die Märkte schon wieder so gut gelaufen und so. Und vielleicht gibt es da einen Rückschlag. Vielleicht kommt jetzt die US-Wahl, Risiken der US-Wahl, wenn wir noch thematisieren. Genau. Vielleicht kommt der Brexit. Vielleicht kommt die zweite Welle. Ja. Es gibt immer, es wird nie aufhören. Es gibt immer
Gründe, warum es runtergehen kann.
Ganz und immer neue Risiken am Horizont. Und wir haben ja viele in dieser Podcast-Zeit schon durchdekliniert. Aber jetzt im Nachhinein war es einfach immer der meiste Zeit ein guter Zeitpunkt, um einzusteigen. Und mit dem ETF-Sparplan macht man das automatisiert. Und wenn es am meisten rumst, ja,
kriegt man
wie
am meisten
im Corona-Crash
Markt.
Im März, ja, und man gar nicht mehr den Mut hätte, selber Aktien zu kaufen, weil alle sagen, oh, das wird noch viel schlimmer, ja, dann kauft der ETF-Sparplan für einen automatisch und dann kauft man automatisch die Schnäppchen. Für den gleichen Betrag kriegt man doppelt so viel. Das ist nur nochmal ganz
kurz. Wir haben ja auch viele Fragen bekommen jetzt, auch per Mail, und wir würden mal wieder so einen klassischen Fragen- und Antwort-Post, einen klassischen Podcast, wo wir Fragen beantworten.
Ein Q&A.
Das wollen wir bei der 125 machen, weil der Chapitz fährt dann ins Rheinland. Dann können sich alle Rheinländer freuen. Dann joggen wir am Rhein alle lang. Das wird cool. Und vorher machen wir hier nochmal alle Fragen beantworten, die offen sind. Wir haben per Mail schon ein paar bekommen. Also wer noch Fragen hat, der kann die an uns stellen an wirtschaftspodcast@welt.de und kann die uns schicken. Oder meinetwegen kann das auch an Instagram schicken, das sehe ich auch.
Ja, also, aber lieber an Wirtschaftsbörse. Da haben wir beide Zugriff drauf und können wir schön uns angucken. Und das wäre uns am allerliebsten. Ne?
Ja.
Und genau, dann können wir dazu unsere Meinungen sagen. Ja.
Genau, und nochmal Fragen beantworten, falls noch welche da sind. Es gibt ja immer Fragen und ja.
Gut. Ja, dann haben wir natürlich
die Rubriken.
So viel der Vorrede. Der Vorrede.
Ja? Ich würde sagen, heute fange ich mal an, weil ich ja heute das Thema vorstellen muss.
Gut,
und ich habe nämlich einen coolen Bullen der Woche.
Wunderbar.
Und mein Bulle der Woche ist nämlich...
Der Chapitz wird hier noch zum vollen Bullen hier.
Da muss man ja vorsichtig sein. Wenn ich hier richtig bullisch werde, dann muss man sagen...
Chapitz ist immer so ein bisschen Kontraindikator, ne? Vor Jahren hat mir das mal jemand gesagt auf der Invest.
Hat er gesagt, der Chapitz?
Kennst du eigentlich den Chapitz?
Ja.
Ja. Das ist, ich lese mal seine Artikel, aber der ist doch der beste Kontraindikator. Immer wenn der in der Karre schreibt, ja. Aber es war vor Jahren.
Gut.
Nee, aber ich habe, um eins noch zu sagen,
du bist
Thomas Rapold, der ist ein großer Silicon Valley-Kenner und Investor.
Ja.
Und den habe ich letzte Woche interviewt und den werde ich diese Woche auch wahrscheinlich wieder interviewen zum Palantir-Börsengang. Ja, also steht ein großes IPO wieder an. So, und der kennt sich da wirklich super aus und hat gesagt, und hat mir vorgeschwärmt und hat gesagt, ja, und also ich bin ja Weltabonnent und die Welt am Sonntag habe ich ja auch. Und die Kollegen Eckert und Chapitz, also die lese ich ja so gerne. Er ist so ein großer Fan von euch. Ja?
Das super. Super.
Muss an dieser Stelle auch mal gesagt
danke,
werden.
So, danke, so, danke. Ja, so. Wir haben den Leuten auch so, wie viele Ideen wir denen schon wirklich gegeben haben.
Das stimmt.
Also, jede Woche kriegen die Menschen...
Nutzwerter, geldwerter Vorteil, ja, den man hier bei der Lektüre gewinnt.
Und das ist überhaupt völlig fremd von allen Ideologien. Wir versuchen einfach, gute Ideen zu haben.
Ja. Ja.
Also zuletzt hatten wir jetzt 10 Baggers, also wirklich, da gibt es wirklich richtig coole, wir hatten wirklich coole 10 Baggers.
Aber manche hatten eine große Strecke des Weges schon hinter sich, ja.
Ja, manche waren schon, hatten sich schon verzehnfacht, ja, ja, aber genau. Das heißt aber ja nicht, dass ich nochmal verzehnfachen
kann. Das heißt, dazu ja, habe ich auch gleich noch einen Fonds, aber fang du erstmal an.
Ja, gut, dann fange ich mit meinem Bullen jetzt mal an, damit
also,
wir hier
genug der Vorrede. Aber das war jetzt wirklich ein spontanes Lob. Du weißt, ich bin jetzt nicht keiner, der dir hier Weihrauch
oder Marmelade
um den Mund schmiert, sondern das ist ernst gemeint.
Danke.
Ja, das ist
dann, ja, dann komme ich zu
30 Jahren Einheit einfach.
Ja? Das ist nett.
Ja,
stimmt, der Ostdeutsche hat immer noch so ein mentales Problem. Das ist aber mein Bär. Dann kommen jetzt zum Bullen. Und der Bulle ist, die ETF-Revolution kommt jetzt auch bei vermögenswirksamen Leistungen an. Ja?
Mhm.
Vermögenswirksame Leistung. Das ist ja, ja, ein ganz uraltes, angestaubtes Produkt eigentlich, was irgendwie eigentlich die smarteste Geldanlage ist, weil du nämlich Geld von deinem Arbeitgeber geschenkt bekommst. Und in der Theorie war das immer wirklich eins der smartesten Ideen. Du kriegst von deinem Arbeitgeber bis zu 40 Euro im Monat geschenkt. Bei Axel Springer sind 27, ist auch okay. Also kriegst du geschenkt. Und aber nur 50% derjenigen, die berechtigt werden, haben das gemacht. Und woran liegt das? Weil wenn in Deutschland so ein Produkt kommt, vermögenswirksame Leistungen, dann wird das auch staatlich noch, gibt es eine Förderung noch und dann gibt es Bedingungen und dann wird dies und das gemacht, dann wird das immer kompliziert gemacht. Und dann kommt die Finanzindustrie und sagt, wenn das so ist, dann will ich auch noch was dran verdienen. Und diese beiden Sachen, A, kompliziert vom Staat und B, verdienen von den Finanzdienstleistern, hat dieses Produkt zu so einem, ja, wenn man das selbst mal macht, muss man erstmal einen Anbieter finden, dann muss man irgendwie aus irgendwie ganz komischen Produkten was auswählen. Das sind meist nur aktive Fonds. Und dann muss man die Kosten viel und so weiter. Und es gibt gerade mal 2 Anbieter, die auch ETF-Sparpläne haben, aber die sagen, naja, wir müssen ja auch was verdienen und deswegen musst du beispielsweise bei Finvesto, bei denen du das machen kannst, musst du 10 Euro im Jahr alleine eine Gebühr zahlen, plus nochmal 0,2% Gebühr für die ETF-Käufe. Und jetzt gibt es ein Fintech, heißt Oscar. Ich bin ein großer Oscar-Fan, das wissen ja alle. Wir müssen dazu sagen, da ist Axel Springer dran beteiligt an Oscar mit 27%. Insofern, das muss man sagen, ich habe selbst diesen Oscar-Sparplan auch für die Kinder und so weiter. Das sei als Disclaimer dazu gesagt. So, aber Oscar kommt jetzt und macht einfach das, was man da von den Sparplänen von Oscar kennt, wird einfach als vermögenswirksame Leistung gemacht. Du kannst also einfach hingehen und kannst sagen, entweder wenn man schon ein Konto da hat, sagt man, ich will noch VL machen. Das ist dann alles. Dann kriegt man einfach nur ein Formular, gibt es zu seinem Arbeitgeber und dann wird das einfach in diesen ETF-Sparplan reingemacht. Der ETF-Sparplan ist einfach die Welt. Und das sind einfach 6 ETFs. Da gibt es von Japan, Amerika und so weiter. 5 ETFs sind sogar nachhaltige ETFs. Einer davon gibt es noch nicht als nachhaltig, also hat man sogar nachhaltige. Und ich muss mir nichts aussuchen und nichts machen. Das Einzige, was ich habe, ist 1% Gebühren. Das hat ja Oscar immer, wenn man nicht mehr als 10.000 Euro anlegt. Und ansonsten keine Gebühren und ich muss einfach das nur machen. Und wenn ich jetzt noch nicht das mache, vermögenswirksame Leistung da oder noch nicht da bin, muss ich einmal noch mich identifizieren mit so einem Identifizierungsverfahren irgendwie per Handy.
So
und dann muss ich einmal
auch,
Videoverfahren, dann muss ich einmal meinen Ausweis hochhalten und drehen und machen und so. Dauert ungefähr 10 Minuten und dann hat man das. Und was das Schöne auch an diesem neuen Produkt ist, dass es gibt ja immer diese 7-Jahres-Regelung bei den klassischen Produkten. Und die rührt daher, dass wenn du Arbeitnehmer Sparzulage bekommst, das gab es ja früher mal, wenn du weniger als 20.000 im Jahr verdienst, kannst du den Arbeitnehmer Sparzulage noch machen. Da kommst du vom Staat noch ein bisschen was drauf. Und dafür musste man 7 Jahre das Ding halten. Und deswegen sind die meisten VL-Produkte so 7-Jahres-Produkte. Wenn du aber sagst, die Arbeitnehmer Sparzulage kriege ich eh nicht, weil ich mehr als 20.000 im Jahr verdiene, dann brauchst du das eigentlich gar nicht. Und so ist Oscar auch so aufgebaut, dass du diese 7-Jahres-Frist nicht hast. Sondern du kannst dann auch zwischendrin einfach mal kurven und verkaufen. Jetzt könntest du natürlich fragen, warum bitteschön brauchst du überhaupt ein VL-Konto? Das brauchst du halt noch, dieses Vermögensbildungsgesetz sagt halt, du brauchst noch so ein VL-Konto. Und wenn du das dann machst, dann kannst du es machen. Du kannst halt auch vor den 7 Jahren Kohle rein und raus. Es gibt wohl ein paar Arbeitgeber, die sagen, du musst nachweisen, dass du 7 Jahre hältst. Aber die meisten Arbeitgeber, das ist auch Axel Springer, kannst du einfach nur die Kontonummer hinschicken. Dann kriegst du die Kohle dahin. Und was du dann damit machst, ist völlig egal. Und insofern sage ich, es ist A, flexibel. Es ist B, wirklich einfach. Und es ist C, endlich mal ein ETF-Sparplan, wo du kostengünstig Sachen machen kannst. Und du kriegst Geld geschenkt. Und deswegen coole sage Sache. Ich, mein Bulle der Woche. Und es ist wirklich cooles Produkt und ich habe auch mal ausgerechnet, wer 40 Jahre lang das jetzt macht, also wenn ich 40 Jahre bei Axel Springer arbeiten würde und dann alles immer reinmache und dass er 40 Euro aufstocken würde, dann würde ich 19.200 da reingezahlt haben, wovon dann der Arbeitgeber über die Hälfte reinbezahlt hat und bei 7% Zinseszinseffekt 100.000 draus gemacht haben. Und für Geld, was man weitgehend geschenkt bekommt, 100.000 zu machen.
Großartig, großartig.
Was willst du mehr?
Deswegen sehr schön. Ich,
Bull der Woche. Und das Schöne ist auch, das ist so, kannst du auch als Spielgeldkonto nehmen. Also jemand, der noch nicht an den Märkten ist, aber irgendwie in Arbeit, irgendwie anfängt zu arbeiten und denkt, oh, kann ich mit den Märkten was machen? Dann nimmst du das geschenkte Geld, guckst dir an, wie es geht und dann denkst du, oh, tut nicht weh. Und dann kannst du dann ein anderes Geld, nochmal ein anderes Konto aufmachen, wo auch immer du das dann machst. Aber ja, es ist einfach
großartig, großartig. Ja. Ja, sehr schöne Idee. Also ich finde auch, diese Dinge einfach zu entbürokratisieren, das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Und ich meine, früher konnte man ja dann das nur in so Versicherungsprodukte anlegen und so weiter. Das hat sich ja dann auch
du immer geöffnet. Du hast jetzt drei Produkte, du kannst Banksparen, Bausparen und so Aktiensparen machen. Aber es ist trotzdem noch wahnsinnig bürokratisch, weil die ist immer noch für diese 7 Jahre und immer noch dieses Ding.
Und immer dann denkst du immer, ja, wegen der kleinen Summe, da packe ich das jetzt nicht an. Aber so wenn es dann so einfach ist, dann rentiert sich halt. Und dann, wenn man denkt, 10.000 Euro kannst du da, 100.000 Euro kannst du da vielleicht rausmachen.
In 40 Jahren.
In 40 Jahren.
40 Jahre.
Ruckzuck sitzt man irgendwo 40 Jahre im Laden. Und dann kann man ja zum nächsten Arbeitgeber mitnehmen. Ja,
und ich bin jetzt schon 20 Jahre bei Springer, schon mehr. Und ich habe es bisher noch nicht gemacht. Ich habe jetzt 50.000 verloren dadurch.
Naja,
ich könnte 50.000 reicher sein.
Der Zinseszinseffekt kommt ja erst zum Ende der Laufzeit. Ja.
Hast du recht. Also der Defner hat aufgepasst. Nach 30 Jahren
so kommt
der.
So einfach kann man nicht rechnen.
Ja, ich weiß.
Aber okay, dann nehme ich jetzt gleich die 5.000 mal auf die Hand.
Genau. Nein. Schmeiß ich schon mal raus.
Ja, nein, du hast recht. Also das kommt natürlich, weil die erste...
Der Schneeballeffekt. Wenn der Schneeball groß ist, wird er natürlich wirklich, noch
da
größer.
Da geht es um die 40 Jahre, weniger um die eingezahlten Beträge, vor allem um die lange Laufzeit. Ja, weil sonst nach 20 Jahren wäre das, kannst du ja mal ausrechnen dann bei Gelegenheit. Deutlich weniger sind.
Ja, als also dann nicht 50.000, das ist jetzt ein kleiner Rechenfehler. Danke für den Hinweis.
Aber es ist gut, dass wir hier gegenseitig mal ein bisschen aufpassen.
Ja? So. Jetzt machst du hier den Bären.
Ich muss aufpassen,
du hättest gar nicht 50.000.
Normalerweise bin ich ja auch nicht so der Schnellrechner hier. Also, aber so ein bisschen Fact-Checking, Live-Fact-Checking ist ja nicht so schlecht.
Gut, sehr gut.
Wunderbarer Bulle, dann bleibe ich auch beim Bullen. Und ich habe auch noch eine wunderbare Anlageidee, auf die bin ich in der neuen Wirtschaftswoche gestoßen. Also ich bin ja kein Fan von aktiven Fonds normalerweise. Grundsätzlich sagen wir immer, ETFs sind besser als aktive Fonds, weil sie einfach vor allem günstiger in der Gebührenstruktur sind und weil eben zum ganz großen Prozentsatz die aktiven Fondsmanager nicht schaffen, den Marktdurchschnitt zu schlagen. Zum Beispiel einen MSCI All Country World mit einem weltweit anliegenden Fonds. Auf lange Sicht schaffen sie das in der Regel nicht. Jetzt gibt es ja einen jungen, aufstrebenden Fondsmanager aus Berlin, der in der Wirtschaftswoche hier mit seinem Fonds eben vorgestellt wurde. Und der ist noch nicht lange im Geschäft, aber der ist ein Quereinsteiger und der hat auf jeden Fall einen super Start hingelegt. Sein Fonds ist am 2. Januar 2019 gestartet und seitdem hat er über 200% Rendite gemacht mit seinem Fonds, 212%. Und es ist ein Fonds, der heißt BIT Global Internet Leaders, also er investiert in Digital- und Internetunternehmen und man muss das ja dann immer im Vergleich zum eben jeweiligen Index sehen. Hier wird verglichen mit dem MSCI All Country World Information Tech Index, also im Technologieindex im weltweit anlegenden. Der hat 83% in der Zeit gemacht und eben der BIT-Fonds hat 212% gemacht und das ist eine wirklich sagenhafte Rendite für einen aktiven Fonds. Da muss man natürlich erstmal sagen, okay, am Anfang, wenn ein Fonds klein ist, kann man sowas leichter schaffen, weil man keine ganz großen Gelder zu investieren hat. Und dann kann man auch in kleinere Unternehmen investieren, die dann auch möglicherweise schneller spurten. Und oft hat man auch Anfängerglück an den Börsen und das muss nicht immer so bleiben. Und eine Rendite in der Vergangenheit, das sei auch gleich am Anfang gesagt, ist keine Garantie für die Zukunft. Also zu glauben, der macht jetzt in den nächsten 1,5 Jahren auch wieder 212%, das wäre ein Trugschluss. Aber er hat schon mal bewiesen, dass er es drauf hat. Und Jan Becker heißt der Mann. Und das Faszinierende an ihm finde ich, dass er eben nicht aus der, wie klassische Fondsmanager aus der Finanzindustrie kommen, die halt einfach immer irgendwelche Banker waren und dann halt heute einen Pharmafonds managen und morgen einen Versorgerfonds und übermorgen einen Technologiefonds. Und er ist ein Digitalunternehmer. Er kommt aus dem Startup-Bereich. Er hat BWL studiert und dann witzigerweise für Gründerszene, die auch zu unserem Verlag und sogar zu unserem Weltimperium gehören, mal freiwillig gearbeitet, hat gesagt, ich arbeite kostenlos für euch, damit ich einfach nur Kontakte in die Gründerszene bekomme und hat dann relativ schnell auch ein Startup gegründet und hat dann sowas wie auch so eine kleine Rocket-Internet gegründet, HitFox, jetzt die Ionic Group, mit der er immerhin 25 Unternehmen gegründet hat und die seitdem auch betreut und eines dieser Unternehmen war auch ein Fintech, Solaris Bank und aus der raus, ist dann offenbar auch dann die Idee fürs Fondsmanagement entschieden, denn er hat neben dem Gründen auch schon immer eine Leidenschaft für Börse gehabt und ist vielleicht einer wie viele unserer Zuhörer. Er war nämlich erst 15 und damals hat er seine Eltern überzeugt, dass er das Geld, das er auf dem Knacks-Sparkonto der Sparkasse, vielleicht kennen das Knacks, vielleicht, das ja. Knacks-Sparkonto, ja. Das hat er da zusammengespart, ja, und er wollte es unbedingt an der Börse investieren und zwar in Aktien des Spielekonzerns Electronic Arts, ja? Electronic Arts, ja. Ja? Und wahrscheinlich hat er eine Spielleidenschaft gehabt und so, das war seine erste Aktie mit 15 und ja, so sieht man, was aus einem werden kann, wenn man früher an der Börse beginnt. Ihr Lieben da draußen, die schon mit frühen Jahren, wir haben ja auch viele Zuschriften immer wieder bekommen, die schon mit 15, 16 dann eingestiegen sind, auch hier mit uns in Aktien und an die Börse, so. Und
eine sehr volatile Aktie, Electronic Arts. Ich gucke sie mir gerade an.
Natürlich, ja gut. Klar, cool. Wie alle Digitalaktien, ja. Aber so. Aber er hat auf jeden Fall da schon mal ein ganz gutes Händchen gehabt und hat auch relativ gut dann den Crash von 2000 mit dieser Aktie überlebt. Hat dann später noch mehr investiert. Börse ist immer seine Leidenschaft geblieben. Warren Buffett ist als einer seiner großen Gurus, die er bewundert, von der er sich viel abschaut. Und trotzdem investiert er ja hauptsächlich in Tech-Aktien, was ja Warren Buffett in letzter Zeit zwar auch vermehrt tut, aber früher nicht so häufig gemacht hat. Und er nutzt eben diese Perspektive des Start-up-Investors und des Unternehmers und guckt sich dann die Geschäftsmodelle entsprechend an. Und das ergibt für mich irgendwie Sinn, dass man sagt, okay, ich habe da einen ganz anderen Blick auf die Dinge und sehe auch, Unternehmen in kritischen Situationen entscheiden, weil ich selbst genau in diesen Schuhen steckte, hat ja der Wirtschaftswoche hier zum Beispiel gesagt. Und das ist für mich auf jeden Fall ein smarter Ansatz, hat relativ wenig Leute, die sich um das Fondsmanagement kümmern. 7 Analysten, die für dieses, und es soll ein größeres Imperium auch noch an Fonds herumgebaut werden, um dieses BIT, was für Berlin Investment Technology steht. Die arbeiten auch sehr digital, sehr viel mit digitaler Datenanalyse, ziehen sich viele Daten aus, zum Beispiel auch aus öffentlichen verfügbaren Daten wie Google Trends oder sowas. Hat er zum Beispiel erzählt, dass er da halt gemerkt hat in der Corona-Krise, dass eben die Leute wie verrückt Kochboxen von HelloFresh kaufen und sind dann da eingestiegen. Ein Beispiel dafür.
Das ist die fünftgrößte Position im Fonds, HelloFresh.
Genau. Ja, ich komme gleich noch zu den Positionen.
Kann man vielleicht gleich mal,
okay. Und er setzt auch sehr stark auf China in Sachen Digitalisierung. Sieht hier die ganz große Zukunft und hat übrigens, weil er auch viel Kontakt und einen Analysten in China hat, auch früh die Gefahr der Corona-Pandemie erkannt, hat dann das Depot abgesichert und im März wieder die Absicherung aufgelöst und dann voll Bulle dann in Tech-Unternehmen, also in Corona-Gewinne investiert. Das ist der Unterschied zu Dirk Müller.
Ja? Der ja immer noch absichert.
Und immer, habe ich neulich auch wieder gelesen, Dirk Müller im Minus auf Jahressicht, glaube ich, mit 9% oder sowas, mit seiner großen Absicherungsstrategie, hat
und
unheimlich
sagt,
viel Geld.
Börse ist wie Mafia, sagt er jetzt. Das ist seine neue Theorie.
Ja, das ist natürlich, das ist immer, weil er es nicht checkt, Das ist immer, dann sind die anderen die Bösen und er ist das arme Opfer. Das ist so dieses alte Muster, Aber das ist ein Negativbeispiel und das hier ist jetzt ein Positiv. Positivbeispiel. Wie gesagt, er hat dann wirklich ein glückliches Händchen dann auch gehabt. Das muss dann auch nicht immer so bleiben, aber in dem Fall hat er wirklich Glück und Können bewiesen. Und ja, und so hat er diese Performance hinbekommen von sagenhaften 200% in eineinhalb Jahren. Nicht mit einer Aktie, sondern eben mit einem ganzen Fonds. Da hat man ja auch immer Loser im Depot. Aber seine größten Positionen, die größte ist Sea Limited, Hongkong ansässig. Die sind, glaube ich, so auch machen auch Spiele und alles Mögliche. Livongo Health war sein Überflieger. Das ist eine Telemedizin-Aktie. Ja. Die hat er versechsfacht binnen eines Jahres. Dann hat er Zoom, natürlich ja auch ein total Überflieger, ist seine drittgrößte Position. Amazon hat auch mit drin, HelloFresh, LiveRamp, TCS, XP, Slack und DocuSign. DocuSign hat er mit drin.
DocuSign ist so ein Anbieter für elektronische Unterschriften, wo du was signieren kannst.
Und er hat, die sind nicht unter seinen Top Ten, aber nennt er als seinen Favoriten, der ist der Softwarekonzern auch aus China, KingD, weil er glaubt, dass in China SAP und Oracle nicht groß Fuß fassen werden, aber KingD würde da das Rennen machen. So, das sind auch ein paar Ideen. Ich habe mir da ein paar angeschaut und mir auch ein paar kleine rausgepickt, die ich jetzt auch mal von diesen einzelnen Aktien ein paar ins Depot gelegt habe. Und ich überlege mir wirklich ernsthaft, ob ich mir nicht diesen Fonds hole. Er hat eine relativ hohe Management-Fee von 2% im Jahr. Aber wenn er so gut performt, dann sei ihm das gegönnt. Ja. Und ich finde, das kann man so als Depotergänzung, ja, das ist nie auch wieder einfach nur eine Depotergänzung, ja, da sollte man nicht sein ganzes Geld reinlegen, aber als Depotergänzung und gerade wenn man so in diesen Bereichen vielleicht auch nicht mal so ganz nah dran ist an den Märkten, ich glaube, hat man da wirklich einen wirklichen Insider, der dann gutes Gespür bewiesen hat und er glaubt auch daran, dass viele seiner Unternehmen erst noch das Beste auch jetzt, er glaubt auf keinen Fall, was wir letzte Woche auch diskutiert haben, dass jetzt hier der große Crash an der Nasdaq wieder kommt, sondern dass es einfach nur eine kurzfristige Unterbrechung der mittelfristigen Aufwärtsbewegung ist, sagt er.
Und vor zwei Wochen haben wir das.
Vor zwei Wochen schon wieder.
Letzte Woche haben wir über grüne Investments.
Ja, okay, vor zwei Wochen, ja, genau. Aber er glaubt einfach, gut, die Korrektur hat sich jetzt noch ein bisschen hingezogen. Ja. Letzte Woche hat sie ja auch nochmal gerumst an den Börsen. Aber da ist er meiner Meinung, dass das alles sozusagen Einstiegsgelegenheiten sind.
Ich habe nicht gesagt, dass es jetzt einen Crash gibt. Ich habe nur gesagt, dass wir dieses Jahr die Höchststände gesehen haben beim Nasdaq.
Er glaubt einfach, dass es da
weitergeht,
dass dann nach den nächsten Quartalszahlen erst wieder neue Schübe gibt zum Beispiel. Also,
sehr gut.
Finde ich eine wirklich interessante, aktiv anliegender Fonds. BIT Global Internet Leaders von Jan Becker. Berliner, ne? Großartig.
Bulle der Woche vom Defner.
Bulle der Woche dafür.
Und er hat zum Beispiel auch einen unserer Tenbagger-Kandidaten von Finanzkroko, der hat nämlich auch Tenbagger, und zwar TCS Group. Und die haben so eine russische Online-Bank, die hat er ja auch dabei.
TCS Group. Die stehen hier als in Indien angesiedelt.
Nee, TCS Group müsste.
Oder die investieren auf dem
Die müsste. Ich glaube, das ist so ein Russending. Aber ich gucke nochmal weiter. Ich guck mal drauf.
TCS. PLC. TCS.
TCS.
Hier wird live recherchiert, meine Damen und Herren.
Wir hier live, meine Damen und Herren. Nee, Online Retail Financial Services, genau. Das Ding ist in Russland. Das ist wirklich, ist in Limassol angesiedelt, in Zypern. Da muss man halt Spaß haben, auch ein bisschen aber auf jeden Fall ist es dieses Ding, was auch Finanzkroko als
Finanzkroko. Was ich bei dieser Liste auch interessant war, ich meine, viele dieser, wenn du dir diese Tech-Fonds anschaust, dann ist es ja immer diese Fangnummer. Ja? Dann hast du da immer Apple, Amazon, Alphabet, Facebook und Netflix
und Nvidia.
Microsoft.
Vergiss nicht Nvidia. Nvidia ist auch in jedem.
Und das sind da immer so die fünf größten Positionen und die werden dann so ein bisschen variiert. Der eine macht ein bisschen mehr Amazon, ein bisschen weniger Apple und der andere andersrum. Ja? Die bilden alle mehr oder weniger dann den Nasdaq 100 ab oder andere Indizes und haben halt dann auch wieder dieses Klumpenrisiko letztendlich, dass alle da rein investieren. Und er trifft ja eine ganz andere Auswahl. Er hat jetzt Amazon zwar auch mit drin, aber es sind die einzigen von diesen Big Five, die unter seinen Top Ten sind. Das fand ich wirklich interessant. Zeigt einfach, dass er wirklich da eine aktive Einzeltitelauswahl trifft und nicht wie andere Fondsmanager, die dann doch immer mehr oder weniger einfach einen Index abbilden. Ja? Und das erwarte ich dann wirklich von einem aktiven Fondsmanager.
Das ist aktiv. Nicht irgendwie
und damit
Benchmark,
kann man dann auch einen ETF oder einen Index schlagen. Ja? Nur so und nicht, indem man ein bisschen hauptsächlich abbildet und dann in Nuancen abweicht. Dann kann ich mir den ETF kaufen. Da habe ich viel mehr.
Aber das ist das Gute. Man kann ETFs als Basis und so einen Fonds, aktive Fonds, so als Dreingabe.
Ja,
wenn man nicht selbst die Traute besitzt, sich Aktien zu kaufen, kann man auch immer so ein so ein High-Beta,
ja, ich finde auch, eben, das habe ich auch schon öfters gesagt, wenn man ein bisschen, kommt ja immer drauf an, wie groß das Depot ist und wie groß die Anlagesummen sind, auch in Sparplänen und so weiter, kann man ja auch da mehr diversifizieren, dass man sagt, okay, ein Teil in passive Indexfonds, ein Teil in aktive Fonds und muss man halt einen guten finden, ja, also und von daher, und dann teilen Einzelaktien, die man selber auswählt, und aber man kann sich ja natürlich auch mit denen ab und zu mal angucken, da gucke ich jetzt auch immer öfters mal rein, was hat er denn so im Depot, und dann kann man ja vielleicht die eine oder andere Idee sich da auch klauen.
Nur quartalsweise die Titel.
Das ist natürlich
das
so.
Problem,
ja, das ist
dann
klar.
Weißt du nie.
Weißt du nicht natürlich, aber
so ist es.
Ja, das war mein Bulle der Woche.
Dann kommen wir zu meinem Bär der Woche. Da geht es um 30 Jahre Wiedervereinigung. Eigentlich ist, ich finde ja, die Wiedervereinigung, für mich ist es ja wirklich ein Glücksfall gewesen. Kannst du wunderbar.
Und mach ruhig
nein,
weiter.
Nein, ich soll das. Du willst die musikalische Untermalung. Das ist wunderbar. Also ich finde, 30 Jahre Wiedervereinigung finde ich ein wunderbares Datum, woran ich auch gern denke. Und ich bin für mich im Westen sehr gut angekommen oder insgesamt in dem neuen Deutschland. Aber was mir halt immer wieder auffällt, wofür ich meinen Bär der Woche gebe, ist halt immer noch so eine Ostidentität, die immer noch so aus so einer Haltung kommt, wir sind 40 Jahre belügen und betrügen und dann bei der Wiedervereinigung nochmal belügen und nochmal irgendwie nicht das ein und die blühenden Landschaften, da warten da ewig und so. Das ist ja immer noch so eine mentale Sache, die immer noch viele Ostdeutsche betrifft. Und muss ja nicht jeder Ostdeutsche so wie so ein Westdeutscher so breitbeiniges Leben gehen. Man kann ja auch ein bisschen demütig sein, das ist ja nichts gegen einzuwenden, aber ich finde halt diese Haltung, das finde ich, ist für mich so ein Bär der Woche. Und letzte Woche gab es zum Beispiel ein Interview mit dem Kretschmer aus Sachsen, dem Ministerpräsidenten, und dann sagte der, wir ostdeutsche Ministerpräsidenten, und es ging darum, dass er nach Russland fährt, um eigentlich vordergründig ging es um so ein Kultursache Dresden und Moskau, aber eigentlich ging es darum, mit dem Putin mal ein bisschen zu reden, wie wir das mit der Pipeline jetzt machen und so weiter. Und man merkte so, seine alte Russland-Freundschaft war noch da. Und dann wurde er gefragt, ist das jetzt die richtige Sache, mal nach Russland zu fahren? Wir ostdeutsche Ministerpräsidenten haben alte Verbindungen.
Seilschaften?
Ja, so ein bisschen. Es hat halt irgendwie so eine, und das finde ich halt, das passt irgendwie für mich nach 30 Jahren Wiedervereinigung nicht zusammen. Und die Ostdeutschen haben allen Grund zu feiern und auch genauso selbstbewusst zu leben. Und was ich mir jetzt mal rausgesucht habe, der Kollege Eckert hat mal eine Studie rangefasst von der Consorsbank, wo die mal verglichen haben, auch angesichts dieses Jubiläums, was sie für Ostkunden haben und Westkunden haben. Und was natürlich auffällt und was natürlich aus der Geschichte auch herkommt, der Ostdeutsche hat halt ein geringeres Vermögen. Und das, wenn du halt irgendwie 40 Jahre im Sozialismus gelebt hast und da keinen Vermögensaufbau leisten konntest, auch nichts erben konntest und so weiter, natürlich ist das so, dass man da mit widrigeren Startbedingungen ins Leben geht. Und wenn man diese Studie sich anguckt, hat halt das ostdeutsche Depot hat nur 36.000 und das westdeutsche Depot hat ungefähr 50.000. So, also man sieht, die haben halt wesentlich weniger. Aber wenn man dann sieht, was der Ostdeutsche mittlerweile draus macht, dann sieht man halt schon, dass er durchaus sehr aktienfreudig geworden ist, dass er weniger tradet als der Westdeutsche. Der Westdeutsche tradet mehr, weil er halt mehr Selbstbewusstsein hat. Der Ostdeutsche denkt so, ach, mach ich mal nicht so viel. Und aber am Ende, wenn man die Wertentwicklung anguckt, hat das Ostdepot 14,8% gemacht und das Westdepot 12,1%. Also es ist sogar, kann man sagen, es ist sogar ein bisschen besser gelaufen. Also bei der Geldanlage scheint der Ostdeutsche schon aufzuholen. Und was natürlich, wo der Ostdeutsche noch nicht aufgeholt hat, das ist natürlich bei den Unternehmen. Da gibt es ja jetzt zwar das erste DAX-Unternehmen im Osten, aber ich meine, nur weil jetzt Delivery Hero im DAX ist und das in Berlin ansässig ist und in der Oranienburger Straße logiert, wo was früher Osten war, ist es ja kein wirkliches Ostunternehmen. Und wo der Ostdeutsche immer noch unterrepräsentiert ist, es gibt keinen einzigen DAX-CEO, wo ein Ostdeutscher ist. Und da gibt es natürlich noch Sachen, wo der Ostdeutsche hinten dran ist. Und auch insgesamt bei Börsenunternehmen gibt es ein paar, die erfolgreich sind, wie Jenoptik oder in Nordex, wobei Nordex ist auch irgendwie in Dänemark gegründet worden und auch nicht in Rostock, wo sie jetzt ansässig sind. Und Eckert und Ziegler, was in Berlin ist, ist auch nicht unbedingt ein reines ostdeutsches Unternehmen. Also da ist der Ostdeutsche noch unterrepräsentiert, aber ich denke einfach mal, wenn die Ossis so weitermachen, wie man das jetzt schon in den Depots sieht und wenn man die Boomregion Leipzig sieht oder Boomregion Jena sieht oder was auch immer, dann hat es allen Grund, dass vielleicht, wenn wir 40 Jahre Wiedervereinigung haben, dann eine sehr erfolgreiche Sache ist. Und deswegen gibt es für Lamoyans oder für dieses ich bin irgendwie schlechter behandelt worden, gibt's keinen Grund. Deswegen sage ich, wer mein Bulle der Woche ist, Wiedervereinigung, mein Bär der Woche ist, wenn man so eine Minderwertigkeitskomplexnummer draus macht. Und das ist dann, ja.
Sehr schön, ja. Sehr überzeugend vorgetragen. Ja, finde ich klasse. Und aus deinem Munde ist das natürlich nochmal ganz was anderes.
Hat sogar Vorteile, wenn er jetzt in der Pandemie, wenn du in den Laden gehst und siehst auf einmal, ich war letzte Woche wieder im Laden und da gab es wieder ein paar Sachen nicht, weil die Leute wieder wie wild
das
irgendwie
ist gewohnt,
was
gucken. Meinst du, das,
dann sagst du
das
einfach, dann sagst du einfach, hey, dann gibt's das einfach nicht. Da kannst du viel, du kannst mit der Ostdeutsche ist viel improvisationsfreudiger und kann mit Sachen umgehen, viel einfacher als es der Westdeutsche. Also er hat sogar Vorteile.
Also ich bin auch gut im Hamstern, ja.
Nein, nicht im Hamster. Ja. Du kannst auch sagen, wie du es nicht gibst, dann gibt es halt nicht. Du sagst halt, mein Gott,
ja, aber
dann muss ich
es gibt, dann schlägt man zu, ja? Also, bei deinem Lieblingsladen Lidl war zum Beispiel Thunfisch im Angebot, ja? 16% günstiger, ja. Habe ich gleich am Samstag mir 25 Dosen geholt, ja? Wir essen gerne mal Thunfischsalat. Hält bis 2022, hallo. Brauchen keinen Platz.
Und wo bitte hast du den Thunfisch gelagert?
Ich komme durch die Corona-Krise mit.
Wo hast du bitte den Thunfisch
gelagert? Das sind Konserven.
Ist mir klar, aber wo lagerst du den?
Ja, das sind so kleine im Küchenschrank. Ich habe einen Vorratsschrank in der Küche. Ja.
Gibt es keinen Ärger mit der Freundin?
Die Freundin liebt Thunfischsalat.
Also meine Frau würde, wenn ich mich bevorrate, wie ich das sagen würde, ich bin so ein Pesto-Bevorrater, wenn das im Angebot ist. Die Kinder essen ja nur das gute Barilla-Pesto. Darf ja nichts anderes geben, obwohl das beim Aldi genauso schmeckt. Egal.
Muss so umlabeln und, vielleicht, ob sie es merken.
Das vom Aldi umfüllen. Und wenn ich da zu viel anscheppe, dann wird sie ungehalten.
Echt?
Ja.
Ja gut, das braucht ja auch mehr Platz.
Mehr hat Volumen.
Pesto, aber ich meine, Konservendosen von Thunfisch, die kannst du ja sieben übereinander stapeln in ein Regalbreit.
Zwei Lebenstipps für Prepper.
Lebenstipps.
Ja, Mann, was zum Prepper hier?
Nein, ich bin kein Prepper. Ich bin einfach, ich bin ein Sonderangebotskäufer. Und wenn es was im Sonderangebot gibt, was lang haltbar ist, dann lege ich mir da kleine Vorräte an, ja, die nicht zu viel Platz brauchen. Ja? Nicht aus Preppergründen. Bitte hier nichts falsch verstehen. Ich will ja nicht in die falsche Liga eingeordnet werden, ja. Gut. In diesen in die Corona-Pegida, wie Herr Söder gesagt hat, ja.
Ich hoffe, du hast den guten Thunfisch geholt, der jetzt nicht irgendwie so mit Beifang böse und überhaupt.
Keine Ahnung, ich habe ihn nicht gefragt, den Thunfisch, ob er ein schönes Leben hatte.
Dann müssen wir doch mal reden.
So, für vorbildliches Leben ist hier immer der Herr Chapitz zuständig. Ja?
Moralisch.
Moralischer haben über den Dingen. Ja?
Sehr schön.
Ja. So, aber wir haben ja auch noch unsere Bären, bevor wir hier ins total positiv optimistische abschweifen. Aber ich wollte ja auch nochmal recht, ich finde auch eben großartig, was jetzt im Osten passiert. Heipzig habe ich in der Wirtschaftswoche heute auch so eine Geschichte gemacht. Jetzt, der Osten ist jetzt gerade im Kommen. Das ist irgendwie so ein, also auch zum Beispiel Leipzig als Heipzig, habe ich noch nie gehört, in den Begriff. Oder natürlich auch, hallo, die Teslastraße Nummer 1 in Brandenburg, in Grünheide, ja. Der Osten wird zum Automobilland, ja, überholt sie alle, ja. Also viele neue Technologien und ich habe ja neulich auch mal erzählt, sogar die alten Solarherstellungsanlagen werden ja auch von Meyer Burger wieder über, ja, zum Beispiel einiges,
wieder? Also
es ist vieles wieder am Kommen und viele neue Technologien. Okay. Ich glaube, es ist eine Wahnsinnschance und das glaube ich auch, dass in 10 Jahren da jetzt richtig
blühende Landschaft,
ja, das voll durchstartet und die ganze, ich habe im Inforang, hier machen sie jetzt auch mal so eine Serie zu 30 Jahren Einheit und so ein Dresdner Schriftsteller, der wieder rumgejammert hat, ja, wir müssen den Kapitalismus überwinden und damals haben sie uns alle, dieses System, alles, ich meine, die DDR war pleite faktisch auch, das muss man sehen. Ja, und dann immer so zu tun, ja, der Sozialismus war doch auch nicht so schlecht und so, weißt du, diese nostalgische Erinnerung. Mhm. Nein, das muss man einfach ein für alle Mal klar feststellen, 40 Jahre real existierendes Experiment, es gab nie ein größeres Experiment irgendwo, als zwei Länder nebeneinander laufen zu lassen und das eine ist Kapitalismus, kapitalistisch, so marktwirtschaftlich, ja, und das andere sozialistisch, ja, und man hat gesehen, was dabei herausgekommen ist und welches Gesellschafts- und vor allem welches Wirtschaftssystem funktioniert und welches nicht funktioniert, ja, und als wer das immer noch nicht sehen will und immer noch wieder diese Sozialismusträume träumt und weint, wir müssen den Kapitalismus überwinden und hier diese Wohnungsenteigner in Berlin und all diese, also da...
Ach, jetzt kommt der Dämpfer wieder ins Element, komm, go, go,
30 Jahre Einheit sind wirklich ein Grund, sich auch daran zu erinnern, ja. Und nicht wieder die alten Fehler zu machen. Ja? Wir müssen aus der Geschichte lernen und aus allen unseren geschichtlichen Epochen, ja, in Deutschland, aber eben auch aus der Geschichte Sozialismus, dass das einfach nicht funktioniert, vor allem nicht wirtschaftlich. Ja? Wer sich in Unfreiheit mitgegeben will, der kann das gerne tun, aber wirtschaftlich Unfreiheit und totalitär. Also das alles
ist der Sozialismus. Weil du jetzt so ein Netflix-Fan bist, es gibt so eine Folge, mit dem Rohwettermord.
Ja.
Der perfekte Mord.
Ja, der Treuhandchef.
Und da geht es ja um den Treuhandchef. Und das ist, glaube ich, eine ganz spannende Angelegenheit. Also, da weiß man ja immer noch nicht genau, ob es die dritte Generation der RAF gewesen ist oder irgendwelche alte Stasi-Schergen. Ist unaufgeklärt, der Mord.
Sehr spannend, werde ich mir wahrscheinlich anschauen, ja?
Guckst du dir an? Ich habe immer noch kein Netflix. Ich gehöre noch zu denen, die ohne Netflix und die aufs Kino noch hoffen, dass es vielleicht doch ein Comeback gibt.
Ja, ich hoffe mal, dass nicht alle Kinos untergehen in der Corona-Krise. Mhm. Das ist ja wirklich natürlich, ich war ja neulich in diesem, ach, ich weiß gar nicht, dieser Film, der jetzt momentan der große Blockbuster war, wie hieß er denn mit diesem Zurück in die, so à la Motto Zurück in die Zukunft, so, wo dann irgendwie, also ich bin total ausgestiegen, geistig, ja, das war, hat mich total überfordert. Also, gut, alle, die ihn gesehen haben, wissen, wovon.
Also die Hoffnung
ich rede
ist, das war darauf ruhte die Hoffnung des gesamten Kinos aber auf diesem
wieder
Film.
Wieder mal im Kino, aber gut. Das ist natürlich echt traurig, wenn da irgendwie so viel Abstand überall ist und so weiter und du mit deiner Maske sitzt. Maske finde ich okay, aber ist natürlich, ist halt nicht das Kinogefühl wie früher. So, aber wir wollen nicht abschweifen.
Jetzt kommen wir zum
Bär der Woche. Ist auch ein Corona-Thema. Es geht um die Betriebsschließungsversicherungen. Und die haben.
Klingt so wie so ein deutsches Wort, Betriebsschließungsversicherung.
Betriebsschließungsversicherung. Ja. Die haben viele Gastwirte abgeschlossen in der Hoffnung, dass, wenn ihr Betrieb mal aus welchen Gründen auch immer geschlossen werden sollte, dass sie dann Ausfallentschädigungen bekommen. Und dann war es ja nun soweit in der Corona-Zeit, dass viele Lokale zwangsgeschlossen wurden. Und was passiert? Die Versicherungen weigern sich zu zahlen. So. Und das bestätigt ja mal wieder mein altes Vorurteil gegen Versicherungen, wofür ich ja immer auch gebasht werde teilweise bei Zuschriften oder wo auch immer, wenn ich sage, ich verzichte auf die und die Versicherung, weil ich dann sowieso den Versicherungen nicht traue, dass wenn es hart auf hart kommt, dass ich dann wirklich die Kohle kriege. So. Und dann spare ich mein Geld lieber im ETF-Sparplan und sicher baue mir selber ein Sicherheitspolster für die ein oder anderen Risiken im Leben auf. So, in dem Fall ist es ja für professionelle Kunden sozusagen, also vor allem für Gastwirte, diese Versicherung abgeschlossen haben. Und jetzt gibt es eine riesige Klagewelle. Allein am Münchner Landgericht sind 71 entsprechende Klagen gegen Versicherungen eingegangen. Die meisten Kläger sind eben Gastronomen und sie haben sich eben gegen Betriebsschließung versichert. Allerdings sind Pandemien in manchen Standardpolicen dann zum einen nicht abgedeckt gewesen. In anderen Policen sind Pandemien zwar versichert, aber auch das bedeutet dann nicht, dass eine Versicherung zwangsläufig für Corona-bedingte Betriebsschließungen einspringen muss. Und da geht es dann halt wieder voll ins Kleinbedruckte der Versicherungsbedingungen. Das sind dann eben einzelne Krankheiten dann oder Krankheitserreger, was auch immer aufgezählt, wofür dann eine Versicherung haftet und wofür nicht, ja. Und teilweise ist es halt eben aber auch intransparent, diese Bedingungen. Darüber wird sich jetzt vor Gericht dann eben gestritten. Und da geht es natürlich dann letztendlich um Einzelfälle. Aber das gab letzte Woche schon mal eine Verhandlung. Und zwar hat da der Wirt vom Nockerberg, gell? Nockerberg, da wo immer der berühmte Starkbieranstich ist, ja, wird ja auch immer im Fernsehen übertragen, ja, die, und ich weiß noch einmal am Nockerberg, als ich nach meinen Münchner Zeiten war, dieses Starkbier ist so süffig, das ist so süß, da kannst du dir ganz schlecht hinterhergehen, ja. Okay. Da so viel zum Nockerberg und den Münchner Erinnerungen, aber der Wirt von Nockerberg, der klagt eben auf Schadenersatz, beziehungsweise auf, nicht Schadensersatz, sondern auf Auszahlung, ja, an seine Betriebsschließungsversicherung und die Allianz, die hatte ihn versichert, die weigert sich zu zahlen und der Wirt fordert 1,1 Millionen in diesem Fall als Ausgleich für 6 Wochen Umsatzausfall, eben nach dem vereinbarten Tagessatz berechnet. Die Allianz argumentiert mit den Versicherungsbedingungen, sagt, demnach gilt der Versicherungsschutz nur für Krankheiten oder Erreger, die im Vertrag ausdrücklich genannt sind und dann bestreiten die Allianzanwälte auch noch, dass Corona-Zwangsschließungen des Frühjahrs überhaupt rechtmäßig waren und dass es sich, sie bezweifeln auch, dass es sich um eine behördliche Anordnung gehandelt hat. Da finde ich, gab es vom Gericht richtig schon eine harsche Zurechtweisung, dass sie sich hier mit dem Bestreiten zurückhalten sollten. Und es geht letztendlich dann um die Feinauslegung, aber in dem Fall des Nockerberg-Wirts hat das Münchner Gericht schon mal an gedeutet, dass sie möglicherweise dem Kläger recht geben und dass sie das eben anders sehen als die Allianz. Und jetzt geht es jetzt auch wieder um juristische Feinheiten. Grundsätzlich bei diesen Fällen ist es, wie gesagt, die einzelnen Versicherungsbedingungen. Beim einen stehen dann explizit Krankheiten drin, die dann versichert sind. Beim anderen gibt es auch so Ausschlussversicherungen. Und dann argumentieren jetzt viele, dass sie jetzt dieser Corona-Erreger nicht explizit ausgeschlossen worden ist. Und natürlich gab es diesen Corona-Erreger noch nicht. Ja? Das ist ja
das der neuartige Kern der Corona-Virus, Geschichte.
Ja? So heißt's. Wie kannst ja auch du dich denn gegen ein neuartiges Virus versichern? Das steht natürlich nicht in deinen Bedingungen.
Dann brauchst du auch die
und die Kläger sagen halt auch, wir brauchen auch Versicherungsbedingungen, die dann auch einspringen und vor allem die auch transparent sind, die man auch wirklich auch verstehen kann und weiß, was versichert ist und nicht. Und die sieht dann nicht wieder rausreden, naja, das ist jetzt wieder eine Pandemie und das ist wieder keine Pandemie. Und es ist wohl jeder Fall einzeln gelagert, ohne darauf jetzt näher in die Details zu gehen. Aber es zeigt doch einfach mal wieder, wie sich Versicherungen dann rauswinden. Übrigens hat das ist sogar diese erste Andeutung des Münchner Landgerichts in Richtung Urteil schon mal an der Börse auch für Abschläge bei der Allianz-Aktie gesorgt. Also auch für Aktionäre durchaus ein Risiko. Und
klar, das also, wäre ein Riesen, das wäre ein Großschaden.
Es wäre ein Großschaden, ja. Und vor allem, es macht schon, langsam geht es auch in die Berichterstattung. Wir haben bei Weltfernsehen auch mal über die Geschichte jetzt letzte Woche berichtet. Es bringt halt wieder extrem negativ Schlagzeilen für Versicherungen. Manche bieten jetzt kulanzmäßig irgendwie Zahlungen an von 15% freiwillig ohne Schuldeingeständnis, so nach dem Motto. Aber was ist denn 15%, wenn du kriegst, ne? Von einer Summe, die dir eigentlich zustehen würde. Und ich meine, der Name ist Betriebsschließung. Versicherung, nicht irgendwie kleingedrucktes, ich schließe meine Krankheit aus, die es noch nicht gibt. Und so. Also es ist, wie gesagt, dafür mein Bär der Woche.
Cool. Ja. Stimmt, eine Versicherung sollte versichern.
Ja,
ja, das ist schon. Das ist
denn wie, wer sich Allianz versichert, der ist voll und ganz gesichert. Der schließt vom ersten Augenblick ein festes Bündnis mit dem Glück. Eine Allianz fürs Leben. So hat man euch in Ostdeutschland auch Lebensversicherungen verkauft. Ja? Die waren damals eigentlich noch ganz lukrativ. Ja?
Ich glaube, die Allianz hat die nicht damals die ostdeutsche Versicherung übernommen. Und
ja,
ich glaube, irgendwie sowas ja war es.
Nein, aber ne? Das eine ist Werbeversprechen und das andere ist das Kleingedruckte.
Sehr schön. Gut, dann kommen wir jetzt mal zum Thema nach 55 Minuten. Das sollten wir jetzt mal tun. Es geht um die amerikanischen Wahlen. Und die heiße Phase beginnt ja in dieser Woche mit dem ersten großen Fernsehduell zwischen Donald Trump und Joe Biden. Und das ist ja gerade, nachdem wir unseren Podcast aufgenommen haben, wird das stattfinden. Insofern können wir jetzt auf dieses konkrete Ereignis nicht eingehen. Aber was man schon sagen kann, es geht jetzt in die heiße Phase. Und was mich irritiert daran insgesamt, welche Risiken bei dieser Wahl sind und wie lässig die Märkte das nehmen. Und ich würde sagen, die Märkte sind auf diese Risiken, die jetzt auf uns zukommen, wahnsinnig schlecht vorbereitet. Und deswegen wäre meine These, und die würde ich dann gleich noch kurz ausformulieren, dass wir nochmal in den nächsten Wochen bis zum Jahresende oder ich meine, man kann ja sagen, das wird ja nicht am 3. November, wenn die Wahl ist, abgeschlossen sein, sondern es wird ja dann möglicherweise noch in ein Nachspiel kommen, würde ich denken, dass wir nochmal beim amerikanischen Markt nochmal 10% fallen. Und wenn man sich jetzt die Zahlen anguckt, können wir ja denken, ach, ist ja gar nicht so schlimm. Wenn man die Wettmärkte anguckt, wetten die ungefähr, dass 50-60%, dass der Biden gewinnt. Und wenn man Wahlumfragen guckt, könnte man sogar sagen, Mensch, 75% sagen, der Biden gewinnt. Also insofern würde man sagen, es könnte sogar was ganz einfaches Wahlergebnis sein. Das könnte dann einfach ein Machtwechsel sein. Alles wäre ganz einfach. Aber dieser Wahl ist alles anders, weil Donald Trump da ist. Und der ist halt ein sehr unsicherer Kandidat. Und was die Sache auch noch unsicher zusätzlich macht diesmal, ist die Briefwahl, dass ja viele, gerade Demokraten, haben so ein bisschen Angst wegen Corona. Die gehen halt dann nicht zur Wahl, sondern die wollen lieber Briefwahl machen. Und deswegen könnte es diesmal sein, dass überdurchschnittlich viele Demokraten Briefwahl machen. Und man muss wissen, in Amerika ungefähr 25% der Wahlstimmen sind Briefwahl. Und wenn man jetzt sagt, überdurchschnittlich viele Demokraten wählen dann per Briefwahl und die Republikaner, die ja immer ohne Maske rumrennen und auch irgendwie da nicht so eine Angst haben und einfach sagen, was soll das sein, die würden dann zur Wahl gehen, könnte nämlich Folgendes passieren. Dann könnte der Trump am Wahlabend als der große Sieger dastehen und dann würde man irgendwie im Nachhinein am Anfang die Briefwahlen aufzulösen, was ungefähr 1 bis 4 Tage dauert. Und dann auf einmal würde Biden als Gewinner dastehen. Und wir haben ja jetzt schon im Vorfeld gemerkt, der Trump versucht ja schon alles, um Briefwahlen schlecht zu machen. Sagen, ach, das ist gefälscht, da würden Leute irgendwelche Fake-Sachen machen und so weiter. Und da sieht man schon eines der großen Risiken, dass Trump das nicht akzeptieren würde und dass wir dann nicht einfach sagen würden, okay, dann sagt der Trump, ich gratuliere und du hast gewonnen, sondern dass er einfach sagen würde, nee, das erkenne ich nicht an. Und es gab in Amerika seit 1788 58 Wahlen und nur dreimal gab es so eine unsichere Sache, wo jemand das nicht anerkannt hat. Und das letzte Mal, erinnern wir uns alle dran, das war im Jahr 2000, als George Bush und Al Gore gestritten haben. Da ging es um die Stimmen in Florida. Und das wurde dann damals vom obersten Gerichtshof, fünf republikanische Richter und 4 Demokraten. Und dann haben sie es genauso, 5-4, haben sie dann für Bush gestimmt. Und dann hat er halt die 25 Stimmen, Wahlmänner oder Wahlfrauenstimmen aus Florida bekommen. Und damit hatte er 271 Stimmen und man braucht, also Wahlmänner oder Wahlfrauen, und man braucht, um zu gewinnen, 270. Und damit hat er damals die Wahl gewonnen. Und genau so was Ähnliches könnte man sich heute wieder vorstellen. Also der Trump ist in der Wahlnacht, kriegt er die meisten Stimmen oder sieht so aus, weil eben viele Demokraten Briefwahl machen. Und dann ruft er sich schon selbst aus und dann wird im Nachhinein rumgefuddelt und dann werden die Gerichte das machen. Und jetzt haben wir, der Gerichtshof besteht jetzt ja aus 5 Republikanern und 3 Demokraten. Und es könnte sogar sein, wenn der Trump es schafft, seine republikanische Richterin, die er jetzt da vorgeschlagen hat, wenn er die noch hinbekommt rechtzeitig, wäre es sogar 6-3. Und dann kann man schon sehen, welche Mehrheiten da sind. Und warum das meines Erachtens sehr gefährlich ist, es ist ja so, dass in Amerika vieles, also dieser Dollar oder das Rechtssystem, es fußt alles auf einem Rechtsverständnis. Und wenn jetzt auf einmal man feststellt, der Trump wird auch noch, was Wahlen anbetrifft und was die Konstitution anbetrifft, was solche Sachen anbetrifft, die eigentlich klar waren, so eine Rechtssicherheit, wenn er das noch aus den Angeln heben würde, glaube ich, das würde viele Menschen oder viele Anleger auch irgendwie an Amerika zweifeln lassen. Und die würden dann wahrscheinlich sagen, oh, unter den Gesichtspunkten möchte ich weder amerikanische Staatsanleihen halten oder möchte ich keinen Dollar mehr halten oder möchte ich keine amerikanischen Aktien mehr halten. Und wir haben insgesamt schon immer so, dass im Oktober die Märkte unsicher sind vor den Wahlen, aber das gibt sich dann meistens mit der Wahl. Aber diesmal glaube ich halt nicht, dass es sich gibt mit der Wahl. Und wenn wir 2000 sehen, da hat der S&P damals 16% verloren in dieser ganzen unsicheren Sache. Und wenn wir 2000 überlegen, was wir jetzt erleben könnten, würde ich denken, das könnte nochmal ein Spaziergang damals gewesen sein im Vergleich zu heute. Und deswegen denke ich, dass die Märkte nochmal jetzt in den kommenden Wochen wegen dieser ganzen Unsicherheit, wegen dieses ganzen Tohuwabohu und der ganzen Rechtsunsicherheit nochmal um 10% mindestens einbrechen.
Gut, es wird heute nicht ganz so kontrovers, kann ich gleich mal versprechen, ja, von wegen 1, 2, 3 große Keilerei. Nein, die gibt's heute nicht. Nein, in der politischen Analyse, also fangen wir beim Jahr 2000 an, weil du es gerade zum Schluss gesagt hast. Ich meine, das war natürlich ein ganz anderes Börsenumfeld. Wir wissen, große Internet- und Technologie-Bubble, die es da gab und die dann weltweit geplatzt ist, ja auch in Deutschland mit dem neuen Markt. Das lag überhaupt nicht an den US-Wahlen, sondern das war einfach eine total aufgeblasene Bubble und die dann irgendwann mal in sich zusammengefallen ist. Das hatte nicht wirklich politische Hintergründe, ja. Dann gilt immer noch der alte Spruch, politische Börsen haben kurze Beine und das zeigt sich immer wieder, erfüllt sich immer wieder. Und natürlich ist das von dir beschriebene politische Szenario ein wirklich großes, es ist ein Risiko, zumal ja Trump jetzt auch schon gesagt hat sozusagen, dass er irgendwie so im Falle einer Niederlage das nicht anerkennen würde. Und das deutet ja schon mal an, immer mehr deutet in diese Richtung, dass er da einfach sich nicht aus dem Weißen Haus vertreiben lässt oder nicht freiwillig geht. Und das wäre für die größte Demokratie der Welt, das wäre der Wahnsinn. Aber irgendwie, ich habe noch nicht ganz meinen Glauben verloren an Checks and Balance in Amerika. Also die Kontrolle der gegenseitigen Mächten von also der Judikative, wie heißt das?
Ja? Judikative.
Judikative. Ja. Sozialkunde-Geschichte.
Judikative, Exekutive und Legislative.
Genau. Ja, um das alte Sozialkunde-Geschichten-Wissen rauszuholen. Ne? Hatte in Amerika eigentlich immer gut funktioniert. Aber natürlich ist es eine Gefahr und im schlimmsten Fall könnte da wirklich ein Bürgerkrieg drohen. Also in der neuen Spiegel-Titelgeschichte ist auch davon die Rede, dass ich jetzt die Waffenverkäufe sind enorm angestiegen. in letzter Zeit. Und also es ist, mir ist da auch ein bisschen bange vor. Aber das wäre für mich jetzt kein Grund zu sagen, ich verkaufe jetzt alle meine US-Aktien oder ich halte mich jetzt da zurück. Ich glaube einfach, der US-Aktienmarkt kann das aushalten. Der kann schon noch ein bisschen nervös werden. Und das ist immer vor Wahlen so, weil einfach die Börse keine Unsicherheit mag. Und die Börse will klare Entscheidungen, auch klare Weichengestellungen. Und ich glaube letztendlich, wer es am Ende wird, das ist für die Börse gar nicht so ein Belastungsfaktor. Man sagt ja immer, die Republikaner sind besser für die Wirtschaft, weil sie die Steuern niedrig halten. Aber ich glaube, in dem Fall wird auch Biden eine gute Wahl auch aus Sicht der Börse sein, auch wenn er vielleicht die Steuern ein bisschen anhebt, aber er wird sie nicht bestimmt nicht auf das Ford, auf das Obama-Niveau die Unternehmenssteuern wieder anheben. Er wird viel vor allem für erneuerbare Energien tun. Also in dem Feld kann man sich ganz viel von Biden erhoffen und für neue Technologien. Und man muss auch nicht mehr diese Ängste haben, die Elizabeth Warren damals verbreitet hat, dass man die großen Tech-Unternehmen da alle zerschlägt. Also ich glaube, da braucht man keine großen Ängste haben, dass man sagt, oh, der Wirtschaftsschreck Biden wird gewählt, was er versucht, Trump auch mal so ein bisschen aufzubauen. Wenn Trump im Amt bleibt, gut, dann weiß man natürlich in gewisser Weise, was man bisher hatte, wird eine steuerlich wirtschaftsfreundliche Politik wahrscheinlich weitermachen. Aber die Handelskriege, die geben mir Anlass zur Sorge, die wird er sicherlich weiter mit gestellter Brust dann führen. Und das wäre nicht gut für die Weltwirtschaft. Also mein Favorit wäre wirklich eher Biden, auch aus wirtschaftlicher und aus börsianer Sicht, und glaube, würde den Börsen insgesamt besser tun. Und klar, dieses Risiko eines nicht-demokratischen oder dass Trump nicht freiwillig dann weicht, das wäre ein gewisses Risiko, aber würde ich jetzt mal doch sehr, sehr gering ansiedeln. Und glaube nicht, dass man jetzt aus Furcht davor irgendwie sich zurückhalten sollte. Und deswegen nehme ich die Wette an. Ich glaube eher, dass das über, und wie ich eingangs schon sagte, es gibt immer irgendwelche Risiken. Es gibt immer wieder. Es gibt ja noch den Brexit und Corona und so weiter. Wir werden nie ein Leben ohne Risiken haben. Und erst dann, wenn alle sagen, hurra, eitel Sonnenschein, sowas im Jahr 2000 dann irgendwie so, ach, die New Economy verwelkt.
New Era.
Ist es, die alten Gesetze gelten nicht mehr und keiner kann uns was, weil wir jetzt so, erst dann muss man vorsichtig sein. Aber solange all diese Warnungen immer am Horizont stehen, solange diese Wall of Worries da steht, an der wir dann hochklettern müssen, solange braucht man keine Angst haben und kann man Aktien halten, kann man weiter in Aktien investieren, auch in US-Aktien. Das ist meine Meinung zu den Märkten. Aber ich teile deine politische Sorge ganz einfach, dass Trump, der ist so unberechenbar, was ich so krass finde. Auch jetzt wieder diese Enthüllung in der New York Times, dass er kaum Steuern bezahlt hat. Ist er halt ein miserabler Unternehmer offenbar, ja, und nicht der große Held, der so viel Geld verdient hat.
70.000 für die Haare.
Mit allen Tricks, aber ich meine, das perlt alles an dem ab, und seine Anhänger sind anscheinend wirklich, für die ist alles egal. Es ist so viele Skandale, so viele Fettnäpfchen, die verzeihen ihm alles. Auf der anderen Seite, auch im Spiegel, war eine Geschichte so aus den Suburbs, aus den Vororten, wo ja die klassische Mittelschicht mit ihrem kleinen Häuschen mit ihren zwei Autos und so weiter steht, wo viele sagen, nein, wir haben die Schnauze voll. Irgendwann in dieser Zeit haben wir Trump von ihm die Schnauze voll gehabt. Viele Frauen, die auch sagen, die seine sexistische, frauenfeindliche Politik und Äußerungen und was er sich an Affären und Skandalen da schon geleistet hat, nicht verziehen haben. Es wird extrem spannend werden, diese Wahl. Mhm. Das steht fest. Und gucken mit Spannung und auch an gewisser Sorge nach Amerika, finde ich. Weil das ist einfach die Weltmacht Nummer eins. Und
die hat auch die Weltleitwährung, das ist ja das Problem. Und die hat halt, die Börse ist am höchsten bewertet von allen westlichen Märkten, weil sie halt die Weltleitbörse ist und weil sie die Weltleitwährung hat und weil sie Rule of Law und Political Stability, das ist eins der wirklich der Konstanten, worauf dieses ganze System steht. Insofern, gut. Wir haben gewettet, 10%, das ist, ja.
Es kann man, 10% sind ja auch relativ leicht, es hat ja gerade erst 10% gerumst. Ich glaube eher, dass jetzt natürlich schon wieder ein bisschen Luft rausgelassen muss, ist, dass das natürlich eher dafür spricht, dass wir eher eine Jahresendrallye kriegen dann.
Oktober.
Ja, aber man sieht ja jetzt schon, wie wir uns in dieser Woche, anfangs dieser Woche wieder erholen von diesem Rums der Vorwoche, wo der DAX ja 5% verloren hat. Und
es gibt immer diese Buy the Dip,
Leute, die
jeden Einbruch noch kaufen.
Da würde ich wirklich aber jedem dazu raten.
Vor den Wahlen, ja, wenn, du dann den Wahl. Wenn du dann den
ja, und dann der kommt Normbrecher der Trump.
Nee,
ja.
Ich finde, Brexit ist, da, das ist wirklich so ein Trump,
wird,
der wirklich...
Da wird wenn das du, gleiche Lamento anfangen und dann kommt der Brexit und dann nächstes Jahr kommt wieder irgendwas.
Nee, aber du hast die Amerika...
Und dann kommt die Bundestagswahl, oh Gott.
Nein, das ist, der, oh. Das ist doch was völlig anderes. Ja, nein, wir sind...
Hallo, Rot-Rot-Grün.
Ja gut, das ist
hallo, Sozialismus in Deutschland, DDR 2.0. Es wird immer wieder Gründe geben, sich Sorgen zu machen. Ja, das verspreche ich an dieser Stelle. Und immer wieder gibt es Rückschläge und das sind immer die Einkaufschancen, ja. Und weil wir 3 gute Jahre vielleicht vor uns haben, bevor die Notenbank irgendwann im großen Stil die Zinsen anheben.
Okay, das Meinung. Wird nicht passieren mit den Zinsen anheben. Gut, ja, dann haben wir jetzt also die Welt wirklich umschritten.
In der Tat.
Wir sind einmal von Deutschland nach Amerika wieder zurück.
Umrundet.
Umrundet, stimmt.
Umschritten. Da müssen wir schon ein bisschen hier bei den Terminologien bleiben. Ja?
Umrundet, ja. Die Welt umrundet, stimmt. Ja. Gut, dann würde ich sagen, wenn ihr oder wenn Sie Fragen haben, einfach schicken mit was auch immer zu Einzeltiteln, zu was auch immer.
Wirtschaftspodcast@welt.de.
So, Wirtschaftspodcast@welt.de. Und auch uns klicken und Sterne geben und irgendwas.
Ja, und Rezension schreiben bei Apple Podcasts. Ja, wir müssen wieder ein bisschen Gas geben. Ja.
Wir sind aus den Top, wir waren in den Top 100 von Apple nicht mehr drin. Das muss was passieren. Also müsst ihr Leute, ihr müsst einfach klicken.
Und auch wieder ein bisschen gerne Mund-zu-Mund-Programm machen. Ja. Das ist, wir wollen ja, dass doch viel mehr von unserer Mission auch begeistert werden. Ja. Und zu Aktionären werden. Ja.
Gut.
So, dann sagen wir wie immer tschüss
und ciao.
Bleiben Bulle
und Bär,
Defner
und Chapitz.
Defner und Chapitz wurde Ihnen präsentiert von XTB, Ihrem professionellen Partner im Online-Trading. Über 4000 Finanzinstrumente zu günstigen Konditionen, darunter CFDs auf Währungen, Indizes, Rohstoffe und Kryptowährungen sowie echte Aktien und ETFs. Testen Sie jetzt das kostenfreie Demokonto unter xtb.com. 79% der Kleinanlegerkunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.